ARD. Es ist so ein bisschen im Grundrauschen untergegangen. Dabei hat die EU in dieser Woche einen echt großen Handelsdeal gemacht. Und zwar mit Indien. Groß, denn es entsteht eine Freihandelszone von knapp 2 Milliarden Menschen. Und es geht hier um rund 1/4 der globalen Wirtschaftsstärke. Die Dimension macht einen ein bisschen schwindelig. Und wir fragen uns, kriegen Indien und die EU das auf die Straße? Ist das wirklich die Mutter aller Deals, wie EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen es euphorisch genannt hat? Das klären wir heute mit unserem Indien-Korrespondenten Peter Hornung. Den habe ich mir für diese Podcast-Folge geschnappt. Und er wird mir auch sagen, ob die Inderinnen und Inder eigentlich Bock auf unsere Produkte haben. Denn besonders die deutschen Autobauer, die machen sich schon große Hoffnungen und lassen gedanklich wahrscheinlich schon mal die Fließbänder anlaufen Richtung Indien. Und damit läuft auch diese Folge von 10 Minuten Wirtschaft, euer hintergründiger Wirtschaftspodcast in ARD Audiothek und Co. Heute mit mir, Astrid Kühn. Schön, dass ihr dabei seid. Special Guest heute bei uns im Podcast ist unser ARD-Korrespondent in Indien, Peter Hornung. Hallo Peter, herzlich willkommen bei 10 Minuten Wirtschaft.
Hallo, grüß dich.
Kommissionspräsidentin von der Leyen, die hat auf den Bildern nach der Abkommensunterzeichnung wirklich breit gelächelt, die hat sich richtig gefreut und auch in Europa wurde das Abkommen tatsächlich überwiegend als Erfolg gewertet, auch weil man sich ja mit dem Mercosur-Abkommen so ein bisschen blamiert hatte. Und auch der indische Premier Modi, der hat auch ziemlich breit gegrinst auf den Fotos, fand ich. Peter, wie wurde die Einigung denn in Indien aufgenommen?
Also ziemlich gut, also zwischen positiv bis tatsächlich auch euphorisch teilweise. Mhm. Man musste wirklich lange suchen, um echte Kritik zu finden. Ja? Es gibt Analysten, die sagen, das ist etwas, ja, ihr hypt das jetzt so, aber jetzt mal Gemach. Und es dauert ja, bis die Effekte alle eintreten. Aber ansonsten kaum irgendwie was Negatives.
Was sind denn aktuell so die wichtigsten Güter, die zwischen Europa und Indien gehandelt werden? Und wo erhoffen sich denn beide Seiten auch künftig mehr durch das Abkommen?
Also die wichtigsten Güter im Augenblick sind eigentlich auch tatsächlich die Sachen, die teilweise in diesem Abkommen drin sind. Das sind von indischer Seite arbeitsintensive Produkte, also Textilien zum Beispiel, Leder, Schmuck, auch Medikamente, auch nicht nur Güter, sondern auch Dienstleistungen, IT-Dienstleistungen zum Beispiel sind ganz wichtig. Aus Deutschland sind es teilweise auch Chemieprodukte. Ja. Die gehen quasi in beide Richtungen. Da sind Farbstoffe, Kunststoffe so dabei, Elektrotechnik, auch Maschinenbau. Aber das sind alles Sachen, die werden bisher gebremst durch die Zölle vor allen Dingen, durch die Zollschranken. Und es ist gar nicht so, also dass es für die Inder so viel größer wird Richtung EU, was die Exporte anbelangt. Aber umgekehrt, Richtung Indien ist da ganz schön viel drin für die EU.
Ja, Chemie, Pharma, Maschinen, ganz wichtige Branchen bei uns in Europa und vor allen Dingen auch in Deutschland. Und wir blicken natürlich auch nochmal ganz besonders gespannt auf die Autos. Denn die deutschen Autobauer, die suchen ja auch dringend nach neuen Märkten. Peter, in Indien leben ja 3-mal so viele Menschen wie in der Europäischen Union. Es werden dort aber nur halb so viele Autos verkauft wie in der EU. Ist Indien also wirklich so ein wichtiger Automarkt?
Ja, es ist ein wichtiger Automarkt und es ist ja trotzdem ein großer Automarkt, weil in absoluten Zahlen sind es natürlich trotzdem mehr Autos als in der EU. Wenn man hinschaut, dann können sich relativ gesehen weniger Menschen Autos leisten, aber in absoluten Zahlen ist es dann trotzdem viel. Das war ein Markt, der ist einfach bisher abgeschottet gewesen durch hohe Zölle und er ist vor allen Dingen, wie man sagt, preissensitiv. Ja, das heißt also, teure Autos lassen sich ja nicht so verkaufen. Wenn man sich hier ein Auto kauft, ja, dann kauft man sich das so in der Preisklasse um die 10.000 Euro. Und da kriegt man schon ein richtiges Auto dafür. Also ich habe echt große Augen gemacht, als ich herkam nach Indien vor 5 Jahren und gesehen habe, wie viel Autos kosten. So ein modernes Familienauto oder ein kleiner SUV und so. Ja. Die kosten dann um die 10.000 Euro tatsächlich. Und das ist echt krass. Aber hier sind einfach die Lohn- und Produktionskosten viel niedriger. Das sind Autos, die kosten in Deutschland, also fürs Vergleichbare, das Doppelte bis Dreifache, wenn man das also mal nebeneinander legt. Aber alles, was darüber ist, alles, was teurer ist und deutlich teurer, ist hier nur Nische.
Ja, dann lass uns doch noch mal in die Details der getroffenen Vereinbarung reinschauen. Denn Zölle auf Autos, die sollen ja drastisch sinken, haben wir gesagt. Von bisher 110 auf dann 40 und dann nur noch 10%. Klingt für die Hersteller erstmal super. Aber es gibt da auch Einschränkungen und Quoten, oder?
Genau, man muss in die Details schauen. Also das ist nicht ganz so unkompliziert, um es mal so zu sagen. Die Zollsenkungen, die kommen nicht sofort aufs niedrigste Niveau. Also erstens mal, bis dieses Abkommen in Kraft tritt, wird es Monate dauern. Es soll in diesem Jahr in Kraft treten, aber es kann fast ein Jahr dauern, also bis Ende des Jahres. Dann sind die Zollsenkungen nicht sofort auf dem niedrigsten Niveau. Das heißt, dieser Sprung gerade von 40 auf 10%, der kommt bei Verbrennern erst nach 5 Jahren und bei E-Autos nochmal deutlich länger, also deutlich später. Und dann gibt's eben auch noch Quoten. 250.000 Autos im Jahr dürfen importiert werden aus der EU. Die teilen sich also auf unter den europäischen Herstellern. Und die reduzierten Zölle, die gelten nur für teurere Autos über 15.000 Euro Warenwert. Das sind Autos, die dann noch teurer verkauft werden. Ne? Es geht für die deutschen Hersteller, gerade für die deutschen Hersteller eben gerade um höherpreisige Autos hier. Und höherpreisig heißt jetzt, man kann nicht unbedingt den Preis in Deutschland ansetzen, ja, weil ein Auto, das in Deutschland 20.000 Euro kosten würde, das kriegt man hier ja für deutlich weniger. Das heißt, also die wären, wenn man das so vergleicht, gar nicht konkurrenzfähig. Wir reden wirklich über das Premium, über das Luxussegment.
Ja, wollte gerade sagen, denn große und teure Autos, die bauen die deutschen Hersteller ja nun mal wirklich gern. Aber gibt es für die denn in Indien überhaupt einen Markt, wenn der so preissensitiv ist und dort eben gerne kleinere Autos gefahren werden, wie du eben gesagt hast?
Den gibt es. Der ist vielleicht prozentual klein, aber in einem Land mit 1,4 Milliarden Einwohnern sind eben auch kleine Gruppen in absoluten Zahlen groß. Ja, es gibt eine wachsende obere Mittelschicht und eine Oberschicht. Ich bin mal in die Zahlen gegangen. Also man schätzt so, dass 15 bis 20 Millionen Haushalte im Land sich ein Auto theoretisch leisten können, das über 15.000 Euro kostet. Ja? Und ein Teil davon kann sich richtig teure Autos leisten. Ja? Also wirklich aus dem Premium- und Luxussegment. Und damit gäbe es wirklich genug potenzielle Käufer für diese 250.000 europäischen oder eben im günstigsten Fall auch deutschen Autos pro Jahr. Also die würde man auf jeden Fall finden.
Das klingt verlockend. Aber sag mal, in welche Konkurrenz begeben sich die deutschen Hersteller denn dann in Indien? Also was für Autos fahren da aktuell rum auf Delhis Straßen?
Also man muss klar sagen, die Platzhirsche sind einheimische Firmen. Mahindra zum Beispiel. Die haben den größten die gibt es halt eben in Indien, ne? Die fahren hier rum, klar. Es gibt ein Joint Venture, das heißt Maruti Suzuki und da sind die Japaner auch dabei. Und Mahindra und Maruti Suzuki, gerade mit kleinen Autos, die haben die Hälfte des Marktes hier. Ne? Okay. Aber auch die deutschen Konzerne, die sind schon da, also Volkswagen, also vor allen Dingen Skoda als Konzernmarke, Mercedes, BMW. Da werden Fahrzeuge gebaut oder die werden zusammengesetzt aus importierten Teilen, wo es auch wiederum Vergünstigungen gibt jetzt durch das Freihandelsabkommen. Aber im Augenblick haben die einen Marktanteil von nicht mal 3% zusammen.
Kann der Markt ähnlich wichtig werden wie China?
Also ich würde sagen, das ist ein wichtiger Schritt, dass dieser Markt Indien sich jetzt öffnet. Und er kann eine große Wichtigkeit bekommen, aber er kommt nicht an den chinesischen Markt ran, würde ich sagen. Der chinesische Markt ist ganz klar ein Volumenmarkt. Ja? Da verkauft man ja nicht nur Luxusautos, so Premiumautos. Da verkauft man ja auch kleinere Modelle. Und das ist eben jetzt durch dieses Abkommen mit Indien geregelt, dass es in Indien nicht so ist. Da wird man weiter in der Nische bleiben. In der Nische, wo man teurere Autos verkauft und die werden hier auch Käuferinnen und Käufer finden und darüber werden sich auch die deutschen Automarken freuen. BMW, Mercedes, Audi, Porsche, die können hier verkaufen, aber mit China wird man es am Ende nicht ganz vergleichen können.
Und wie sieht es eigentlich mit Elektroautos in Indien aus? Haben die Leute da Bock drauf? Denn die Luftverschmutzung, die ist ja gerade in den Großstädten berüchtigt.
Also die Regierung sagt, die Leute müssen Bock drauf haben. Mhm. Diese Elektroautos sind in der Quote drin. Von den 250.000 pro Jahr sind 60.000 Elektroautos, die zu ermäßigten Zöllen eingeführt werden dürfen. Ganz klar, die indische Regierung will viel mehr Elektroautos auf den Straßen haben. 2030 soll jedes dritte verkaufte Auto ein E-Auto sein. Mhm. Und eben auch wegen der schlechten Luft. Ja. Wir leben hier in Delhi, das ist die Großstadt mit der schlechtesten Luft weltweit. Und es ist also wirklich gruselig. Wir sind jetzt gerade im Winter und wir haben Luftwerte jenseits von Gut und Böse. Und da ist es einfach wichtig, dass hier mehr Elektroautos kommen. Weil der Straßenverkehr, der trägt einen großen Anteil an dieser schlechten Luft, an dieser sehr feinstaubhaltigen Luft.
Und sag mal, wie ticken die Inder denn so in Handelsfragen? Also wird es jetzt mit besserem Marktzugang Selbstläufer für deutsche und europäische Unternehmen oder könnte es da auch Schwierigkeiten geben?
Also es gibt immer wieder Schwierigkeiten hier und die werden sich jetzt nicht einfach durch dieses Freihandelsabkommen auflösen. Also was wir hier an Problemen haben, sind die ausufernde Bürokratie. Es sind unklare Zuständigkeiten. Teilweise auch willkürliche Regeln, also Regeln, die sich immer wieder verändern. Investitionsschutz auch, Rechtssicherheit, gerade wenn man irgendwie vor indischen Gerichten eben sein Recht durchsetzen will, dann dauert das Jahre. Da gibt es so flankierende Maßnahmen in diesem Freihandelsabkommen, aber das wird sich auch nicht von einem Tag auf den anderen verbessern, würde ich jetzt mal voraussagen.
Ja, also all das jetzt im Ohr. Peter, wie bewertest du das Abkommen? Gehst du mit diesem pathetischen Bild von Ursula von der Leyen, dass sei die Mutter aller Abkommen, gehst du da mit? Oder ist das jetzt im Angesicht der geopolitischen Lage auch eine gute Portion Zweckoptimismus, die da aus der EU-Kommission kommt?
Das würde ich gar nicht so sagen. Ich finde, es ist mit der die Mutter aller Abkommen ganz gut so, weil es tun sich ja zwei Giganten zusammen mit der Europäischen Union und Indien. Und ich glaube, man muss sein Licht da auch nicht unter den Scheffel stellen. Also das ist schon ein gutes Abkommen. Das wird jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie alles besser machen. Aber da kommt was in Gang über Jahre jetzt. Das müssen wir uns anschauen, die nächsten Jahre, was da passiert. Aber es sieht wirklich so aus, als würde da viel, viel mehr Handel dann stattfinden und viel weniger Barrieren dann existieren. Mhm. Und das Zweite, und das ist, glaube ich, im Moment das Wichtigere, ist das politische Signal, weil das wirkt hier und jetzt. Das andere tritt langsam in Kraft, das muss ja auch noch ratifiziert werden etc., das dauert noch eine Weile. Aber jetzt stehen die da, jetzt standen die da in dieser Woche und haben gesagt, wir tun uns jetzt zusammen. Wir sind Mittelmächte. Also Mark Carney hat das ja neulich in Davos gesagt, der kanadische Premier. Er hat von Mittelmächten gesprochen, die sich irgendwie behaupten müssen, die regelbasierte Weltordnung einfach stützen müssen gegen die Trumps, Xis und Putins dieser Welt. Und da ist das, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Signal.
Da kommen auf jeden Fall einige Dinge zusammen. Vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast, Peter.
Sehr gerne.
Also, wir nehmen mit. Das Abkommen ist schon eine große Sache, weil es für einen riesigen Markt mit rund 2 Milliarden Menschen Zölle und Handelshemmnisse abräumt. Aber bis es in Kraft tritt und erste Effekte sichtbar werden, wird es noch dauern. Indien ist kein zweites China, aber die europäische Autoindustrie freut sich dennoch über die 250.000 teuren Autos, die dorthin künftig weitgehend zollfrei verkauft werden können. Und obwohl es in Indien noch viele bürokratische Hürden gibt, die beseitigt werden müssen, ist das Abkommen eine gute Nachricht, auch als Zeichen für den regelbasierten Handel zwischen Mittelmächten. Damit haben wir das doch ganz gut eingeordnet, würde ich sagen. Vielen Dank, dass ihr diese Folge 10 Minuten Wirtschaft bis zum Ende gehört habt. Mein Name ist Astrid Kühn. Macht's gut und lasst euch nicht ärgern.